Heute gibt es einen Blick auf 7 Aktienunternehmen. Darunter sind die Big Tech-Giganten Microsoft, Alphabet und Amazon, wo gerade die beiden letztgenannten ziemlich stark zuletzt gefallen ist. Amazon liegt sogar 50% unter dem Allzeithoch. Außerdem schaue ich auf Nvidia und Shopify, ebenfalls spannende Wachstumsunternehmen, die deutlich unter ihrem Allzeithoch notieren, auf Netflix, das sich ziemlich stark erholt hat über die letzten Monate und damit eine der wenigen gestiegenen Aktien ist, und auf das vielleicht wichtigste KI-Unternehmen der Welt, das deutlich spannender ist, als man vermuten würde. Also viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Heute schaue ich mal auf 7 Aktienunternehmen. Einerseits auf die neuesten Earnings, die viele dieser Unternehmen reported haben, aber auch mal ein etwas allgemeinerer Blick, wo diese Aktienunternehmen eigentlich in ihrer langfristigen Vision stehen. Denn auch das muss man sagen, natürlich gibt es jetzt Quartalszahlen, Kurse reagieren mal kurzfristig, aber das kann durchaus auch mal Dinge aufzeigen, die auch langfristig eine Relevanz haben. Und genau darum soll es hier heute gehen. Starten wir direkt mal mit Microsoft, einem Big Tech-Giganten. Man muss auch sagen, einer der wenigen Big Tech-Giganten, der noch relativ stabil ist, auch in der aktuellen Phase. Microsoft wächst über die letzten Jahre ziemlich stark. Die Wachstumsraten lagen etwa bei 10-30%. Und im letzten Quartal konnte Microsoft immerhin währungsbereinigt noch um 16% zulegen, auf einem ja ohnehin schon relativ großen Niveau. Dazu ist Microsoft ziemlich profitabel und das nicht erst seit gestern, sondern quasi seit Jahrzehnten mit Gewinnmargen von über 20%, in der Nettomarge wohlgemerkt. Zuletzt gab es aber auch Gewinnmargen, auch die operative Marge von über 30% oder auch 40%. Also wirklich ein hochprofitables Unternehmen und das liegt auch an dem Cloud-Geschäft. Das Cloud-Geschäft oder auch das Segment Intelligent Cloud, das Microsoft ausweist, ist ziemlich relevant. Da steckt eben auch das Produkt Azure drin, also Microsoft Azure, die Cloud-Lösung, die letztendlich konkurriert zu Amazons AWS oder auch der Google Cloud, auf die ich heute auch nochmal zu sprechen kommen möchte. Hier ist Microsoft die Nummer 2, ist aber auch noch ziemlich stark gewachsen, nämlich um 35% im Jahresvergleich, währungsbereinigt sogar um 42%. Und wenn wir das gleich mal mit den Konkurrenten vergleichen, dann ist das schon ziemlich beeindruckend und dann könnte es sogar auch ein nachhaltiges Problem sein für Amazon. Ein anderer relevanter Unterschied zu den anderen Big-Tech-Unternehmen, vor allem zu Meta oder auch Amazon oder eben auch Alphabet, ist das Image von Microsoft. Denn Microsoft scheint unter den großen Tech-Aktien noch am wenigsten unter der Beobachtung der Behörden zu stehen, obwohl Microsoft tatsächlich in der Vergangenheit auch mal nur knapp einer Aufspaltung entkommen ist. Da habe ich ein ausführliches YouTube-Video zuletzt so gemacht, das kannst du dir gerne mal anschauen, zum Aufstieg von Microsoft zu einer Weltmacht und dem beinahe Absturz und dann aber auch der Wiedergeburt. Und da war es eben kurz davor, gerade angesichts aktueller Diskussion um eine Aufspaltung ist es ja umso relevanter, dass Microsoft aufgespalten worden wäre. Aber Microsoft kann heute dadurch auch noch Akquisitionen durchführen, tut auch genau das und will knapp 70 Milliarden Dollar für Activision Blizzard zahlen, ein Gaming-Studio, um das eigene Gaming-Geschäft zu stärken. Und 70 Milliarden Dollar ist eine riesige Akquisition. Im Verhältnis zu Microsofts Börsenwert vielleicht schon mal wieder etwas geringer, aber nichtsdestotrotz zeigt das auch, mal ebenso 70 Milliarden Dollar zu investieren, um das Gaming-Segment auszubauen, wohin die Reise für Microsoft gehen kann. In all dieser Unsicherheit ist Microsoft daher tatsächlich auch gerade ein ziemlich stabiler Anker in vielen Depots, hat wiederkehrende Umsätze, eine hohe Profitabilität, wächst weiter, das Cloud-Geschäft zeigt sich enorm stabil, das Geschäftsmodell ist auch diversifiziert über unterschiedlichste Produkte, die Microsoft mittlerweile anbietet, hat eben auch dieses etwas bessere Image, auch einen direkten Kundenzugang, quasi den Fuß in der Tür bei allen möglichen Unternehmenskunden dieser Welt. Es gibt auch negative Aspekte, beispielsweise die Produktentwicklung von Microsoft gilt nicht als die beste und einige Trends wurden auch in der Vergangenheit verpasst, aber tatsächlich ist die Microsoft-Aktie etwas gefallen, dadurch etwas günstiger geworden, zeigt sich fundamental in meinen Augen aber ziemlich stabil. Im Übrigen noch viel ausführlichere Updates und Analysen zu allen Aktien, um die es heute geht, findest du in der Beschreibung über den Link zu strategyinvest.de. Und während Microsoft relativ stabil ist, gibt es einige andere Aktien, die deutlich gefallen sind. Eine davon ist Nvidia, ebenfalls ein Börsenliebling gewesen über die letzten Jahre, steht nun über 50% unter dem Allzeithoch und hat auf den ersten Blick ziemlich erschreckende Earnings reported. Wenn wir uns nämlich die Quartale anschauen, dann sehen wir wirklich über die letzten Quartale immer wieder ein Wachstum, auch ein deutliches Wachstum, das nun im letzten Quartal enorm abgesagt ist. Gegenüber dem Vorquartal liegt der Umsatz fast 20% niedriger. Die Bruttomarge ist von 67% auf 44% gefallen. Das Nettoergebnis ist gegenüber Vorjahr um 70% gefallen, gegenüber dem Vorquartal um 60%. Und der operative Cashflow ist um 50% gegenüber Vorjahr gefallen und etwa um ein Viertel gegenüber dem Vorquartal. Also alle Metriken sind gefallen, weniger Umsatz und deutlich weniger Profitabilität. Das bedeutet in absoluten Zahlen ausgedrückt, dass der Umsatz bei 8,1 Milliarden Dollar liegen sollte, das waren die Erwartungen, aber nur bei 6,7 Milliarden Dollar lagen. Also ja, deutlich verfehlt. Es wurde teilweise dann auch schon vorher antizipiert, aber trotzdem war das dann eben nochmal deutlich unter der Erwartung. Und dem zugrunde liegen unterschiedliche Entwicklungen in den Segmenten. Das Data Center Segment hat sich stark entwickelt, wo Nvidia letztendlich also vor allem Halbleiter und Chips anbietet, um Datencenter zu betreiben. Was allerdings nicht gut lief, war das Gaming-Segment. Das ist im Jahresvergleich um 33% gefallen. Ein Gaming-Segment, da werden dann zum Großteil Grafikkarten verkauft. Und diese Grafikkarten werden sowohl für Gaming verwendet, als auch für das Mining von Kryptowährungen. Und das ist auch ganz spannend. Das kommentiert Nvidia dann auch im Earnings Call, sagt aber immer wieder, dass es schwer zu beziffern ist, wie viel Prozent des Umsatzanteils eigentlich für Krypto related, also eben kryptobezogene Dinge verwendet wird. Es ist aber davon auszugehen, dass durch den Kryptowinter, dass viele Kryptowährungen einfach abgestürzt sind, allen voran natürlich auch der Bitcoin, dass Mining-Aktivitäten deutlich heruntergefahren wurden, dass es sich jetzt nicht mehr lohnt, einfach nur ja, Grafikkarten zu kaufen und weiter Kryptowährungen zu minen, weil man jetzt eben wieder auf Kosten schauen muss, natürlich auch gerade bei gestiegenen Energiekosten. Also das kommt da noch dazu. In jedem Fall merkt Nvidia das hier ziemlich deutlich. Was allerdings auch noch in diesen Earnings drinsteckt, ist, dass Nvidia Inventar ziemlich stark abgeschrieben hat. Also hat gesehen, okay, wir werden unser Inventar vielleicht nicht mehr zu den Preisen los, wie wir es dachten. Und deswegen gab es größere Abschreibungen, die eben auch diesen ja, außerordentlich starken Rückgang der Bruttomarge zu verantworten haben, der jetzt aber nicht dauerhaft auf diesem niedrigeren Niveau sein wird. Prinzipiell ist Nvidia nämlich auch ein hochprofitables Unternehmen, historisch mit über 60% Bruttomarge, fast 40% operativer Marge und auch über 30% Nettomarge. Also dieser Einbruch in den Earnings, da war umsatzseitig tatsächlich irgendwo bedenklich und ist es nach wie vor. Die Profitabilität zumindest, die ist auch gefallen, aber dass sie so deutlich gefallen ist, liegt dann vor allem eben auch an diesen Sondereffekten, diesen großen Abschreibungen, die man dort vorgenommen hat. Nach wie vor ist Nvidia enorm spannend und auch die langfristige Vision sieht gut aus. Wir haben hier grundsätzlich ein Unternehmen, das langfristig wächst, das auch durchaus profitabel ist, dadurch auch finanziell einiges an Spielraum hat. Und es liefert Halbleiter, auch ganz speziell GPUs, Grafikchips, aber auch Software mittlerweile darauf und kann damit auch viele Segmente bedienen, die in Zukunft wahrscheinlich wichtiger werden, wo wir auch sehen, dass die anderen Big-Tech-Unternehmen beispielsweise in diese investieren und auch auf Nvidia angewiesen sind. Das sind dann das Gaming-Segment. Alles rund um künstliche Intelligenzen, Datencenter, künstliche Intelligenz über das 5G-Netz, so nennt Nvidia das. Autonome Systeme, dazu können auch autonom fahrende Autos gehören oder auch alles Richtung Omniverse beziehungsweise das, was man eben das Metaverse nennt. Das ist letztendlich das, was gebaut werden soll auf der Technologie, die auch Nvidia anbietet. In meinen Augen ist Nvidia nichtsdestotrotz noch nicht wirklich günstig, weil ich persönlich schon davon ausgehe, dass sich das Wachstum deutlich verlangsamen wird, die Profitabilität wird hoch bleiben, aber oft ist es dann so, noch vor einem Jahr, als ich mir die Aktie mal genauer angeschaut habe, da lag man deutlich über den historischen Wachstumsraten, man lag deutlich über der historischen Profitabilität und wir sehen schon immer wieder diese Regression zum Mittelwert, was in meinen Augen viele aber gemacht haben, ist zu sagen, okay, Nvidia performt gerade überdurchschnittlich und wird noch überdurchschnittlicher performen, wenn die historische Nettomarge dann bei beispielsweise 26% liegt, Nvidia 35% liefert, dann wird erwartet, dass in 3 Jahren die Marge auf 45% steigt. Und da bin ich persönlich dann eher etwas skeptisch. Da kann man natürlich auch schauen, gibt das Geschäftsmodell das her? Gibt es vielleicht einen Wandel zu einem profitableren Segment, das auch diesen Margenanstieg erklärt? Oder gibt es vielleicht mal Sonderkonjunktur? Und da können wir auch sagen, in den letzten 1-2 Jahren, da gab es sicherlich auch Sonderkonjunktur, die mal Wachstum befeuert und die Margen befeuert. Wo dann aber, wenn die Sonderkonjunktur weg ist, das Ganze sich eher wieder normalisieren sollte. Und das sollte dann auch ein Szenario sein, das man einkalkuliert. Entsprechend, Nvidia war schon in meinen Augen immer ziemlich optimistisch bewertet. Und auch jetzt finde ich Nvidia durchaus als Unternehmen interessant, enorm interessant sogar. Aber mir persönlich noch etwas zu teuer, obwohl die Aktie stark gefallen ist. Einfach weil ich glaube, dieser Zyklus, den wir da jetzt sehen, auch im Halbleiterbereich, den gab es so auch in den letzten 10, 20 Jahren immer wieder. Und das wird gar nicht so einfach sein, jetzt wieder auf die Zahlen zurückzukommen, die wir vor 1 oder 2 Jahren gesehen haben. Ein weiteres Wachstumsunternehmen, das deutlich verloren hat, ist Shopify. Die Aktie ist um über 70% gefallen, verglichen zu dem Allzeithoch, das Ende 2021 erzielt wurde. Und Shopify merkt am Ende ziemlich viele Gegenwinde. Der E-Commerce leidet, das heißt, immer weniger Menschen bestellen aktuell online, immer weniger Menschen geben gerade Geld für beispielsweise Mode aus oder für Möbel. Die Möbelkäufe wurden wahrscheinlich schon getätigt innerhalb der Pandemie, vielleicht auch die Modekäufe, und aktuell ist einfach auch das Geld deutlich knapper bei vielen anderen und es gibt andere Sorgen, als sich ja, online neue Ware zu bestellen. Gleichzeitig haben aber viele E-Commerce-Unternehmen mit weiter anhaltendem Wachstum geplant. Was auch ziemlich spannend ist, weil von außen versuchten ja auch viele Aktionäre dann immer Dinge komplett vorherzusagen oder dann eben auch diese Trends linear vorzuschreiben und gewisse Annahmen zu treffen, ist ja auch völlig in Ordnung und gehört auch irgendwo dazu. Es darf halt nie der Glaube entstehen, dass man irgendwie Dinge garantiert hätte. Selbst diese E-Commerce-Unternehmen, wo wir ja festhalten können, da sitzen enorm smarte Leute, da sitzen E-Commerce-Experten mit Insiderwissen. Die haben die besten Informationen. Jemand dabei, About You sitzt bei Zalando, bei Otto, bei Amazon. Die haben beste E-Commerce-Daten, noch mehr als wir als Aktionäre. Und selbst die haben zu hohe Bestände eingekauft und mit zu hohem Wachstum gerechnet. Das ist völlig normal. Das ist der Natur der Sache geschuldet. Man selber sollte dann nur immer vorsichtig sein, wenn Trends einfach linear in die Zukunft fortgeschrieben werden und eben auch mit einkalkulieren, dass es auch mal Abwärtsszenarien gibt. In jedem Fall merkt Shopify, das letztendlich E-Commerce-Software herstellt, diesen Gegenwind aktuell. Denn wenn die gesamte E-Commerce-Branche leidet, dann werden weniger Shops erstellt. Und dass Shopify auch zu einem Teil Transaktionsgebühren nimmt, wenn dann die Transaktionen weniger werden, dann merkt Shopify das auch. Shopify wächst nach wie vor, das ist letztendlich die gute Nachricht. Seit 2014 liegt die Wachstumsrate dabei über 35%, jetzt über die letzten Quartale war es aber eher darunter. Shopify wächst also noch, aber definitiv nicht mehr mit den Wachstumsraten, die man noch in der Pandemie gesehen hat, wo Shopify enorm durch die Decke gegangen ist und wahrscheinlich einer der größten Profiteure war. Nichtsdestotrotz kann man auch hier, glaube ich, guten Gewissens sagen, dass die langfristige Vision von Shopify ziemlich intakt ist. Denn Shopify wächst. Es verliert gerade über die letzten ein, zwei Quartale Geld, aber davor, 2020 und 2021, war es schon profitabel, konnte also tatsächlich auch mal den Beweis antreten, dass es Geld verdienen kann. Und das wundert mich jetzt ehrlicherweise auch nicht. Das ist erstmal Software, die Software ist entwickelt. Und wenn Shopify, das immer noch stark investiert, das mal zurückschrauben würde, dann bin ich ziemlich optimistisch, dass wir hier auch mal eine Profitabilität, vielleicht sogar eine deutlichere Profitabilität sehen würden. Und die langfristige Vision von Shopify ist ja, dieses E-Commerce-Software-Modell weiter auszubauen und weitere Services hinzuzunehmen. Das sehen wir ganz stark, dass Shopify dann auch Werbeleistungen mit anbietet oder ein eigenes Logistiknetzwerk weiter ausbaut. Auch die Lösung für Enterprise-Kunden, also besonders große Kunden mit Shopify Plus, soll ausgebaut werden. Da würde ich sagen, da ist Shopify gut, aber nicht unbedingt marktführend. Also für große Kunden, da gibt es auch noch namhafte Konkurrenz. Das könnte Spryker aus Deutschland sein, es könnte Commerce Tools sein oder es gibt auch noch Anbieter wie Adobe beispielsweise, die mit Magento noch Shopsysteme haben. Aber gerade für kleinere und mittelgroße Unternehmen, da gilt Shopify schon als ziemlich gut, vielleicht sogar, ja, ich würde sagen, in den meisten Fällen sogar als beste Wahl zum Start. Wenn ein Unternehmen, gerade ein Wachstumsunternehmen, Verluste macht, dann sind eigentlich auch zwei Fragen wichtig. Kann das Unternehmen profitabel werden? Die Frage habe ich ja gerade schon aus meiner Sicht beantwortet, wie ich zumindest auf Shopify schaue. Und wie lang kann dann eigentlich ein Verlust auch finanziert werden? Denn ein Unternehmen wie Shopify könnte natürlich in finanzielle Schwierigkeiten geraten, Kredite würden dann teurer werden oder man muss neue Aktien ausgeben, was dann eine Verwässerung zur Folge hätte. Gerade wenn man Aktien zu einem eher niedrigen Kurs ausgibt, ist es eher schmerzhaft. Bei Shopify ist die gute Nachricht, dass wenn wir mal auf die kurzfristigen Vermögenswerte und die kurzfristigen Verbindlichkeiten schauen, dass die Vermögenswerte, die kurzfristig verfügbar sind, die Verbindlichkeiten um etwa 7 Milliarden Dollar übersteigen. Und damit würde Shopify, wenn das jetzt mal konstant wäre, noch über Jahre letztendlich überleben könnten, ohne neues Kapital zu benötigen. Das ist also die positive Nachricht. Shopify hat hier keine großen Insolvenzrisiken, die ich sehe. Sag niemals nie, aber letztendlich steht, was die Bilanz angeht und auch generell, was das Geschäftsmodell und die Zahlen dahinter angeht, Shopify so da, dass man es sich nicht wegdenken kann. Was auch dazu gehört, ist, dass Shopify schon an den Kosten arbeitet. Wir sehen ja in vielen Bereichen, auch in vielen Tech-Unternehmen, Entlassungen. Auch Shopify hat das Ganze getroffen. Da hat der CEO, der ursprünglich deutsche CEO, Tobi Lüttke, auch einen lesenswerten Brief geschrieben an die Mitarbeiter und das Ganze auch veröffentlicht. Letztendlich sagt er, dass sie selber einen Fehler gemacht haben. Sie haben einfach eine höhere Wachstumsrate angenommen, haben entsprechend auch investiert, Mitarbeiter eingestellt, wollten neue Produkte entwickeln, weil sie davon ausging, dass eben genau das benötigt wird. Jetzt ging das aber deutlich zurück und sie haben gesehen, das war eine Wette, sie wollen mit dabei sein, wenn es nach oben geht, aber das bedeutet eben auch mal, dass man vielleicht dann zu viel investiert, übers Ziel hinausschießt und die Realität jetzt nicht so ist, wie man es sich selber vorgestellt hat. Entsprechend wurden dann eben auch Mitarbeiter wieder entlassen, was aus Kostensicht dann irgendwie mittelfristig sich zeigen sollte. Das heißt, jetzt werden irgendwie Abfindungen gezahlt, Gehälter werden nochmal weitergezahlt. Aber mittelfristig sollte zumindest auch Shopify die Kostenbasis besser in den Griff bekommen. Und das sehen wir tatsächlich ja bei vielen Tech-Unternehmen. Das müssen wir wirklich festhalten. Die Mitarbeitereinstellungen bei den allermeisten Unternehmen lagen dort über dem, was man jetzt eigentlich gebraucht hätte oder sich leisten kann, wenn man mal das Umsatzwachstum dagegen hält. Shopify unterstützt die betroffenen Mitarbeiter auch noch weiter, was ja erstmal aus Unternehmenssicht total positiv zu bewerten ist. Immerhin muss man auch sagen, die allermeisten werden davon wahrscheinlich sehr gut qualifiziert sein und auf einem Gehaltsniveau sein, dass das nicht unbedingt die Gruppe ist, um die man sich die allergrößten Sorgen machen muss. Gerade im aktuellen Markt gibt es auch immer noch genug Unternehmen, die diese Mitarbeiter wahrscheinlich gerne mit Handkuss aufnehmen. Die letzten Earnings, die jetzt vor ein paar Tagen bzw. Wochen rauskamen, die waren auch eher positiv. Die Börse hat da auch positiv überrascht reagiert. Etwa 10-15% ist die Aktie nach oben gegangen, steht damit immer noch sehr, sehr deutlich unter dem Allzeithoch. Steht damit sogar auch immer noch unter dem Niveau von Anfang 2020. Also bevor dieser ganze Pandemieaufschwung losging, da war Shopify in Euro noch 30% höher notiert als heute. Als die Pandemie ausgebrochen ist, ist auch die Shopify-Aktie kurz gefallen und auf dem Niveau notiert die Shopify-Aktie. In dem Sinne natürlich schon spannend, dass es den maximalen Konjunkturboost und Geschäftsmodellboost für Shopify gab und die Aktie trotzdem heute eigentlich über 2 Jahre oder dann fast 3 Jahre unverändert steht. Und ein Unternehmen, das ebenfalls von vielen abgeschrieben wurde, sich jetzt aber wieder deutlicher erholt, ist Netflix. Ich selbst verbinde eine Aktionärsgeschichte mit Netflix. Ich habe nämlich selber 2020 in Netflix investiert und dann im Ende 2021 die Netflix-Aktie verkauft. Nicht ganz am Höhepunkt, aber aus heutigem Niveau natürlich zu einem ziemlich guten Kurs. Also das war dann irgendwie 10-15% unter dem Allzeithoch. Heute steht die Aktie eher 60% unter dem Allzeithoch. Hat sich jetzt aber wieder über die letzten Monate erholt. Ich habe auch mal im Podcast hier über die Aktie gesprochen und ich war schon erstaunt, wie tief diese gefallen ist, weil wir da dann eher ein durchschnittliches KGV gesehen haben, also auf dem Marktdurchschnitt. Es aber schon Wachstumsinitiativen gab, wo ich davon ausging, dass die schon etwas bringen können. Dieser Beweis wurde noch nicht angetreten, muss man auch dazu sagen, das kommt jetzt erst noch. Ganz konkret geht es darum, einen werbefinanzierten Zugang zu schaffen, was Netflix jetzt getan hat, und auch das Account-Sharing zu monetarisieren. Also mehrere Personen aus unterschiedlichen Haushalten teilen sich einen Account und da möchte Netflix jetzt etwas rangehen und sagen, okay, vielleicht können wir da die Monetarisierungsschraube noch anziehen. Dieser Aufschwung wird letztendlich begleitet von den Earnings, die dann released wurden und die viele noch positiv überrascht haben. Es gab nämlich dann mal Quartale, wo tatsächlich die Abonnentenzahl zurückgegangen ist, teilweise auch dadurch, dass man das Russland-Geschäft beendet hat. Aber auch unabhängig davon gab es eben diesen Rückgang in Q1 22 und Q2 22 hat Netflix Abonnenten verloren, erstmals in der Geschichte. Und das hat dann natürlich auch diesen Kurssturz in der Dramatik ausgelöst. Jetzt konnte Netflix aber wieder Abonnenten dazugewinnen. 2,4 Millionen. Viele haben wieder erwartet, dass es eher eine Nullnummer sein wird oder man vielleicht sogar schrumpfen könnte. Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorquartal etwa gleich geblieben. 6% allerdings über dem Vorjahr. Und die operative Marge liegt noch bei 19% für dieses Quartal. Und das muss man eben auch zugute halten. Bei all der Kritik, die auf Netflix einprasselt, bei all der negativen Wahrnehmung, die man gerade hat, im Vergleich zum Vorjahr ist Netflix gewachsen, im Vergleich zum Vorquartal eher konstant und die operative Marge ist weiterhin hoch. Die operative Marge ist jetzt aber auch nicht die ganze Wahrheit bei Netflix. Dort sieht man tendenziell einen Gewinn, oftmals ausgewiesen bilanziell, aber einen negativen Cashflow. Das ist der Natur des Geschäftsmodells geschuldet, denn Netflix zahlt heute Geld für eine Produktion, die erst in 2 Jahren oder in 3 Jahren vielleicht ausgestrahlt wird und Umsätze einspielt. Der Cashflow ist also direkt negativ. Es muss heute investiert werden, um die Ergebnisse von in 2 bis 3 Jahren zu finanzieren. In der Ergebnisrechnung wird das Ganze dann eher sinnvoll verteilt, möglichst sinnvoll verteilt. Aber das ist natürlich gar nicht so einfach in der Praxis hinzubekommen. Beziehungsweise Erfolg und Kosten sind aber nur sehr indirekt miteinander vergleichbar. Aber auch der Free Cashflow war tatsächlich positiv bei 470 Millionen US-Dollar. Vor einem Jahr war das Ganze bei minus 100. Also eine deutliche Verbesserung, auch über die letzten Quartale war der Free Cashflow immer noch positiv. Also auch das müssen wir jetzt einmal zugute halten, auch hier wieder bei all der Kritik. Netflix ist in der Lage, auch positive Cashflows zu generieren, auch jetzt in einer eher schwierigen Phase. Damit will ich auch nicht sagen, dass die Netflix-Zahlen jetzt atemberaubend sind. Also ich bin noch nicht wieder in die Aktie eingestiegen, weil ich auch jetzt finde, nach dem Kursanstieg ist die Aktie gar nicht mehr so günstig bewertet. Also sie ist leicht überdurchschnittlich bewertet. Dafür, dass das Umsatzwachstum jetzt irgendwie bei 6% liegt oder währungsbereinigt dann bei 9%, finde ich die Aktie jetzt aber nicht mehr schreiend günstig. Ich habe eher das Gefühl, die Aktie war wirklich deutlich abgestürzt. Dafür, dass das Geschäftsmodell doch noch solider ist, als viele es dann geredet haben, war es dann vielleicht etwas zu doll. Aber aktuell sehe ich jetzt kein Schnäppchen in der Netflix-Aktie, auch wenn sie sich über die letzten Monate eben so gut entwickelt hat und noch stabil gehalten hat. Im Quartalsbericht war noch spannend, dass Netflix auch mal die Konkurrenz kommentiert hat. Demnach soll die Konkurrenz in Summe operativ über 10 Milliarden Dollar jährlich verlieren, also die Streaming-Konkurrenz, während Netflix 5 bis 6 Milliarden Dollar Gewinn erzielt. Also letztendlich die Aussage für die Investoren, na, natürlich ist unser Umsatzwachstum irgendwie geringer und andere jagen uns vielleicht auch hier und da mal ein paar Prozentpünktchen an Marktanteilen ab, aber wir machen das Ganze profitabel und die anderen verlieren Geld und das werden sie nicht auf ewig tun können. Und dann werden womöglich auch viele aus dem Markt austreten. Wie viel da dran ist, das weiß man natürlich nicht. Zumindest gibt es, glaube ich, auch Konkurrenten wie Amazon, die das Ganze einfach generell nutzen, um ein Flywheel, ein eigenes Ökosystem aufzubauen aus Online-Shoppen. Ich bin aber Prime-Video-Mitglied und kann dann eben auch die Videos schauen und nicht nur kostenfrei bestellen. Oder Disney, die auch ein eigenes Ökosystem darum aufbauen. Wenn man YouTube damit reinzählt, dann ist YouTube auch für Google ein gutes Geschäft, auch ja, nicht denkbar, dass es irgendwie unprofitabel werden sollte. Also ich glaube, da ist wirklich die Frage, auf welche Konkurrenten man schaut. Also so ganz würde ich Netflix-Darstellung da noch nicht folgen. Spannend sind eben die beiden großen Initiativen, die jetzt losgehen. Einmal diese Werbefinanzierung. Also jetzt im November 2022 soll der niedrigpreisigere werbefinanzierte Zugang in 12 Ländern starten. Das ist sogar ziemlich schnell, weil Reed Hastings zu Beginn des Jahres noch von 1 bis 2 Jahren gesprochen hatte. Und jetzt hat Netflix das scheinbar schon am Start. Die Zugänge sollen dann 20-40% günstiger sein und dafür etwa 5 Minuten Werbezeit pro Stunde enthalten. Also für Netflix könnte das eine neue Zielgruppe womöglich erschließen, die vielleicht nicht so zahlungskräftig ist, aber trotzdem Netflix schauen möchte, ohne jetzt eine komplett nur werbefinanzierte Lösung anzubieten, sondern immer noch den Großteil über einen Abo-Betrag zu nehmen. Was ich erstmal relativ gut finde, das hält noch einen Großteil der Planbarkeit für dieses Geschäftsmodell aufrecht und erlaubt Netflix es eben auch, diese Werbefinanzierung wahrscheinlich erstmal zu optimieren, Werbekunden onzuboarden, die Aussteuerung zu verbessern und so weiter. Und auch für das Account-Sharing, da soll das Ganze Anfang 2023 weiter vorangetrieben werden. Es gab schon einige Tests, aber 2023 könnte das auch nach Deutschland kommen, dass also zusätzliche Accounts wahrscheinlich monetarisiert werden oder einfach in separate Accounts aufgesplittet werden. Also wenn du dir einen Netflix-Account mit 3 anderen Haushalten teilst, dann könnte das etwas teurer werden. Und nun kommen wir zu dem vielleicht wichtigsten KI-Unternehmen der Welt. Und damit sind wir noch nicht bei Alphabet angekommen. Damit sind wir noch nicht bei Amazon angekommen. Die kommen gleich, sondern wir sind bei Deere & Company, einem Unternehmen, das Landmaschinen herstellt. Ganz zentral durch die Marke John Deere, die letztendlich da Kern des Unternehmens ist, etwa so relevant wie Google für Alphabet. Und wenn wir eben auf John Deere bzw. Deere & Company schauen, dann sehen wir eine ziemliche Erfolgsgeschichte. Über die letzten 2 Jahre hat sich der Kurs verdoppelt. Das Unternehmen ist heute über 100 Milliarden Dollar an der Börse wert. Stellt eben Landmaschinen her, auch Baumaschinen, auch für die Forstwirtschaft und auch Rasenmäher werden dort hergestellt. Aber der Großteil sind eben große Maschinen für das, was John Deere dann Production and Precision Agriculture nennt. Deere & Company wächst tatsächlich über die letzten Jahrzehnte ziemlich konstant, nicht rasant, aber eben konstant und ist auch profitabel. Es gab tatsächlich vor 20 Jahren immer mal einige Jahre auch in Folge, wo das Unternehmen Geld verloren hat. Aber quasi seit 15 bzw. 18 Jahren sehen wir einen Überschuss bei Deere & Company, zuletzt auch knapp 6 Milliarden positiven Cashflow, den man in 2021 gesehen hat, was ein Rekordwert war. Auch da sollte man eher vorsichtig sein, wenn so ein Ausreißer nach oben kommt, dass wir den nicht einfach blind in die Zukunft fortschreiben. Das würde ich auch hier nicht tun. Aber wir haben hier ein wachsendes Unternehmen, das hochprofitabel ist in einer Branche, die nicht wegzudenken ist, die enorm wichtig ist. Wir brauchen die Agrarwirtschaft und wir brauchen diese Maschinen, auch aus unterschiedlichsten Gründen. Einerseits, um die Sicherheit einer Lebensmittel und Nahrungsversorgung sicherzustellen, dass wir eben weniger Ernteausfälle haben. Wenn wir eine wachsende Weltbevölkerung haben, steigt auch der Bedarf nach Agrarmaschinen. Gleichzeitig spielt Nachhaltigkeit auch hier eine große Rolle, denn es gibt auch Entwicklungen, wie man beispielsweise Düngungsmittel oder Pestizide viel effizienter einsetzen kann. Gleichzeitig, obwohl auch die Weltbevölkerung wächst, sehen wir in vielen Industrienationen vor allem, dass es dort Arbeitermangel gibt und gerade auch das erlebt die Agrarwirtschaft. Und wenn womöglich weniger Arbeiter einen höheren Output erzielen können, also die Produktivität steigt in diesem Bereich, wäre auch das nicht nur für Deere & Company oder für jeden Agrarwirt, sondern auch für die Gesellschaft, glaube ich, ziemlich erstrebenswert. Und genau deshalb haben wir hier nicht nur eine der wichtigsten Branchen, vielleicht sogar die wichtigste Branche der Welt, sondern auch einen der naheliegendsten Anwendungsfälle für künstliche Intelligenz. Denn fast jedes Unternehmen schreibt sich mittlerweile irgendwie künstliche Intelligenz auf die Fahne. Aber ganz oft ist das eher nur ein Buzzword oder wird das vielleicht irgendwo mal eingebaut und getestet und experimentiert. Aber es gibt keine wirkliche Lösung am Markt. Und das ist bei John Deere, einem eigentlich langweiligen Old Economy Unternehmen, das es seit über 200 Jahren gibt, deutlich anders. Es selbst hat die Smart Industrial Strategy ausgerufen, wo es dann heißt, damit soll die Agrarwirtschaft und auch die Bauwirtschaft revolutioniert werden. Und es gibt sogar auch eine Studie aus dem Jahr 2020, wo der Einsatz künstlicher Intelligenz in der Agrarwirtschaft diskutiert wird. Und dort wird das Ganze mit einer agrarwirtschaftlichen Revolution beschrieben, der Einsatz von KI in dieser Branche. Und eine andere Studie aus 2019 sagt, dass künstliche Intelligenz und auch Machine Learning, letztendlich, ich würde sagen, eine Unterform künstlicher Intelligenzen, notwendig ist für eine nachhaltige Entwicklung im Farming-Sektor, also in der Agrarwirtschaft. Hier investiert John Deere stark. Es gibt auch Konkurrenten, die das tun, aber John Deere ist ja der Marktführer, investiert auch absolut gesehen die größte Summe und spielt auch in Richtung der Investoren ziemlich viel, kommuniziert auch Ziele, anhand derer sich messen lassen möchte, die daran orientiert sind, wie verbunden die sind, also letztendlich die digitale Connection, dass also Daten gesammelt werden und Daten auch genutzt werden, um daraus produktiv Schlüsse ziehen zu können. Die Elektrifizierung der Motoren und eben auch autonomes Fahren. Das ist Anwendungsfall Nummer 1. Autonomes Fahren. Traktoren können selber fahren, können auch andere steuern und können einfach auch durchfahren. Ein autonom fahrender Traktor könnte 24 Stunden fahren, wo es ein Mensch wahrscheinlich nur 8 Stunden aushält. Oder diese Traktoren werden eben nur dann gesteuert, wenn sie nicht weiter wissen. Und so könnte vielleicht ein Arbeiter 3 Traktoren gleichzeitig steuern. Und es gibt jetzt tatsächlich auch mit dem 8R-Traktor einen vollautonomen Traktor, der rausgebracht wird. Der Vice President Autonomy and Automation sagt auch auf die Frage, wann mit einer vollautonomen Farm zu rechnen ist. Wann also eine Farm letztendlich oder Felder autonom, vollautonom bewirtschaftet werden können, dass es Ende dieses Jahrzehnts sein wird. Bisher muss man dazu sagen, die autonom fahrende Flotte liegt unter 50, also ist wirklich nur experimentell, aber es ist, glaube ich, ziemlich naheliegend, dass das kommen wird und man muss ja auch sagen, es gibt keine Verkehrsregeln auf irgendwelchen Feldern, es gibt wirklich ein klar umrissenes Feld. Das ist noch ein deutlich einfacherer Anwendungsfall, als beispielsweise den dynamischen Straßenverkehr zu nehmen. Der andere Anwendungsfall für KI ist die Präzisionslandwirtschaft. Ein Beispiel dafür ist See and Spray, eine Technologie, wo Kameras automatisch erkennen, wo eigentlich Unkraut ist und wo nicht, um nur diese Fläche dann mit Pestiziden beispielsweise zu besprühen. Das spart Kosten, das ist viel effizienter und es ist natürlich auch viel nachhaltiger. Es schont auch den umliegenden Boden. Und unter diesem Titel Präzisionslandwirtschaft gibt es noch vieles weiteres, dass man beispielsweise Doppelungen beim Fahren vermeidet, dass man also wirklich einfach präziser fährt, auch dann, wenn die Sicht vielleicht mal nicht so gut ist, vielleicht auch wetterbedingt. Der dritte Anwendungsfall ist die Optimierung in der Planung. Also wirklich Informationen und Daten mit reinzugeben. Wann sollte ich aussehen? Wann sollte ich wieder düngen? Wann sollte ich ernten? Da gibt es unterschiedliche Faktoren, die eine Rolle spielen. Wetterdaten, Prognosen zum Wetter, der Zustand des Feldes, Preisentwicklung der Rohstoffe und so weiter. Viertens, Big Data, das Sammeln von Daten und das Auswerten. Und auch Internet of Things ist da letztendlich ein Wort, was wir da mit anbringen müssen. Nämlich herauszufinden, wie funktioniert die Maschine eigentlich gerade? Was verbraucht gerade der und der Traktor? Wie ist die Geschwindigkeit? Wie ist der Zustand? Droht irgendwo ein möglicher Defekt, um auch Standzeiten zu vermeiden? Und fünftens auch ganz neuartige Geräte, woran John Deere ebenfalls forscht, sind beispielsweise Drohnen. Drohnen können unterschiedlichste Dinge tun, die letztendlich den Landwirt unterstützen. Sie können autonom rausfliegen und auch kleinere, leichtere Arbeiten übernehmen. Sie können beispielsweise den Zustand des Feldes dokumentieren. Sie können unterstützend sein für den Traktor, der ein Feld beackert. Sie können aber auch eigenständig Unkraut besprühen, Pestizide aussprühen oder einfach Düngemittel besprühen, wo es womöglich viel zu viel wäre, wenn ein Traktor dafür einfach mal rausfährt. Das ist natürlich noch sehr am Anfang, muss man auch dazu sagen. Also auch bei John Deere gibt es Visionen, wo wir realistischerweise sagen müssen, das wird noch einige Jahre dauern und es ist auch nicht gesetzt, in welcher Menge das Ganze auftauchen wird. Aber ich finde es ziemlich spannend, dass wir hier ziemlich viele konkrete Anwendungsfälle haben, die enorm nutzenstiftend sind. Nicht nur für John Deere selbst, sondern auch für den Landwirt und auch für die Gesellschaft, die aber auch ziemlich konkret sind, wo, glaube ich, ziemlich naheliegend und greifbar ist, dass es irgendwo einen Mehrwert bringt und dass es möglich ist und nicht nur eine völlig abstrakte Vision ist. Selbst autonom fahrende Autos im Straßenverkehr sind ja in meiner Wahrnehmung nicht mehr wirklich abstrakt oder nicht völlig weit weg. Es gibt schon Tendenzen in die Richtung, aber es wird zumindest noch diskutiert, ob das überhaupt möglich sein wird, beziehungsweise vielleicht auch wann. Also ob das jetzt eine Sache ist von ein, zwei Jahren, wie Elon Musk das vielleicht seit 5 Jahren propagiert, oder ob es vielleicht auch wirklich 20 Jahre dauern könnte, bis wir wirklich ein vollautonom fahrendes Auto für jede Situation entwickelt haben. Da streiten sich selbst Experten drüber und da finde ich diese Anwendungsfälle noch immer deutlich naheliegender und auch noch mal viel naheliegender, als wenn wir einfach nur das Wort KI in irgendeinem Geschäftsbericht sehen und man gar keine richtige Ahnung hat, was passiert da jetzt wirklich und wird das dann nur reingeschrieben, um zu zeigen, naja, wir machen die Technologie schon so ein bisschen mit, macht euch keine Sorgen. Also John Deere und auch Deere & Company, ein wahnsinnig spannendes Unternehmen, auch nicht günstig bewertet in meinen Augen, aber eine spannende Branche, die Agrarwirtschaftsbranche, wahrscheinlich auch eine, die in wenigen Depots vorhanden ist, gleichzeitig ein ziemlich naheliegender KI-Einsatz. Also wenn dich das interessiert, schau am besten mal in die Deere & Company Aktienanalyse auf Strategy Invest rein und schau dir natürlich auch gern eigenständig das Unternehmen und die Aktie genauer an, wenn es dich interessiert. Und abschließend geht es dann nochmal zu den Big-Tech-Unternehmen. Da sollte man auch nicht unterschlagen, dass die tatsächlich auch, was KI angeht, einiges leisten, nämlich Alphabet und Amazon. Kommen wir erstmal zu Alphabet, eine Aktie, die selbst in meinem Depot als Disclaimer relativ groß vertreten ist. Die Aktie hat jetzt nach den Earnings 7% verloren. Die Earnings waren ja etwas enttäuschend für die Börse, weil der Umsatz nur 6% über Vorjahr lag, währungsbereinigt 11% und tatsächlich auch 1% unter dem Vorquartal. Letztendlich hatte die Börse etwa 2% mehr Umsatz erwartet und die operative Marge ging auch zurück auf 25%. Im Vorjahr lag sie noch bei 32%. Solche Effekte waren aber zumindest in der Tendenz erwartbar, weil letztes Jahr eben auch diese Ausreißer nach oben waren. Und deswegen finde ich es aber auch okay, wenn die Erwartungen hier leicht unterboten wurden, dass es auch einen leichten Kursabschlag auf die Aktie gibt. Trotzdem finde ich persönlich sie immer noch attraktiv bewertet. Das KGV oder das erwartete KGV liegen zwischen 15 und 20. Das ist etwa der Marktdurchschnitt vom US-Markt und Alphabet ist ein Konzern, wo immer noch viel investiert wird, wo auch viele Zukunftswetten drinstecken. Wir haben ein stark wachsendes Cloud-Geschäft, das noch in die Profitabilität gedreht werden kann. Und da halte ich die Bewertung für durchaus fair oder attraktiv. Wohlgemerkt wächst das Unternehmen ja auch noch, obwohl wir so viel makroökonomischen Gegenwind sehen. Und auch das Werbegeschäft historisch eins ist, das immer dann zurückgefahren wird, wenn es mal Gegenwind gibt in der Wirtschaft. Auch dafür zeigt sich Alphabet relativ stabil. Gerade das Suchsegment konnte weiter ausgebaut werden, hat 4% im Jahresvergleich zugelegt, also mehr Werbeausgaben, was glaube ich auch damit zu tun hat, dass die Suche sehr gut messbar ist. Also es ist sehr gut messbar, wenn jemand in der Suche auf eine Werbeanzeige klickt, ob daraus ein Kauf entsteht oder ein gewisser Wert entsteht und diese Werbeausgaben, die werden als letztes eingestellt. Die YouTube-Ads enttäuschen leider wieder etwas, sind leicht rückläufig. Das Google Network ist quasi gleich geblieben und die Google Cloud ist mit 38% gewachsen. Und das ist sogar mehr als im Vorquartal. Also das Google Cloud-Wachstum hat sich trotz der ganzen Gegenwinde beschleunigt. Und das ist ein anderer Trend, den wir gleich bei Amazon AWS sehen. Die Marge ist aber auch nach wie vor negativ. Etwa bei minus 10% operativer Marge ist die Google Cloud, hat sich prozentual aber zumindest auch gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert. Ein Negativpunkt, den ich noch sehe, ist die steigende Ineffizienz. Wir haben ja schon bei Shopify über diese Layoffs, diese Mitarbeiterentlassung gesprochen. Und Alphabet hat im Jahresvergleich 25% mehr Mitarbeiter eingestellt. Wohlgemerkt bei einem Wachstum, das nur um 6% gestiegen ist. Und vor einem Jahr waren es 150.000 Mitarbeiter, nun sind es 187.000. Das ist schon eine ganze Menge dafür, dass wir global skalierbare digitale Produkte und Geschäftsmodelle haben. Und ganz oft wird mittlerweile jetzt auch öffentlich die Frage diskutiert, was machen all diese Leute? Ist all das wirklich notwendig? Oder hat man nicht eigentlich viel zu viele Leute, die sehr, sehr hohe Gehälter verdienen, die dort mittlerweile angestellt sind? Und auch viele Big-Tech-Unternehmen haben das erkannt, auch der Alphabet-CEO Sundar Pichai, der sagt, dass darauf verstärkt geachtet werden soll. Und auch im kommenden Quartal wird die Mitarbeiterzahl im Vergleich zu diesem Quartal niedriger sein. Das können dann entweder Entlassungen natürlich sein oder dass einfach keine neuen Mitarbeiter eingestellt werden. Und wenn Mitarbeiter von alleine kündigen, dann reduziert sich auch relativ natürlich dadurch die Mitarbeiteranzahl. Und springen wir damit aber mal zu Amazon, denn dieses Problem hat Amazon nicht, auch wenn die Aktie nach den jüngsten Earnings um 17% gefallen ist. Wirklich ein ziemlich hoher Absturz, gerade für die Amazon-Aktie, den haben viele dort nicht erwartet. Ich ehrlicherweise auch nicht. Also mich hat das selbst überrascht, wie stark die Aktie gefallen ist. Sie steht nun auch in US-Dollar gerechnet 50% unter dem Allzeithoch, in Euro etwa 40%. Danach konnte sie sich auch noch etwas erholen nach den Quartalszahlen. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass dort ziemlich ernsthafte Probleme auch offengelegt wurden. Ein Problem, das eben keins ist, ist die Mitarbeiteranzahl. Die lag bei Amazon jetzt 5% über dem Vorjahr. Das heißt, das ist relativ natürlich gewachsen, in etwa in Höhe auch des Umsatzes. Es gibt aber 5 andere Probleme, die die Quartalszahlen in meinen Augen zeigen oder die den Absturz auch zu verantworten haben. Die Zahlen waren eigentlich relativ gut, auch zufriedenstellend. Wir haben 15% Umsatzwachstum, währungsbereinigt sogar 19%. Damit wurden die Erwartungen getroffen. Das operative Ergebnis hat sich halbiert. Das ist schon mal nicht so gut, von 4,9 auf 2,5 Milliarden Dollar. Und das Ergebnis ist leicht gefallen, war auch leicht unter den Erwartungen, von 3,2 auf 2,9 Milliarden Dollar. Aber auch hier, wenn man genauer hinschaut, 1,1 Milliarden Dollar waren allein Sondereffekte durch die Rivian-Beteiligung, die eine Aufwertung erlebt hat. Sowas verschönert dann natürlich das Nettoergebnis, dass das operative Ergebnis dann im Fall von Amazon besser geeignet oder der operative Cashflow oder auch der Free Cashflow, auf den Amazon selbst sich immer wieder bezieht, auf den wir auch gleich mal schauen, der nämlich leider ein Teil des Problems ist. Was die Börse enttäuscht hat, ist die schlechte Guidance. Für das kommende Quartal hat Amazon nur ein Umsatzwachstum von 2-8% im Jahresvergleich in Aussicht gestellt. Das beinhaltet schon, dass etwa 4-5 Prozentpunkte weniger Wachstum durch schlechtere Wechselkurse anfallen. Aber Amazon würde damit im Mittel bei 144 Milliarden Dollar liegen und Analysten hatten 153 Milliarden erwartet. Also knapp 10 Milliarden Dollar fehlen. Und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund für diesen Absturz. Das operative Ergebnis soll bei 0-4 Milliarden Dollar im Quartal liegen. Im Vorjahr waren es 3,5 Milliarden Dollar. Das zweite Problem ist, dass AWS aber auch deutlich langsamer wächst. Auch hier haben wir jetzt wieder den Vergleich zu Microsoft Azure und der Google Cloud. Wir haben gesehen, Microsoft Azure ist um 35% gewachsen, die Google Cloud um 38%. AWS, der Marktführer im Cloud-Markt, allerdings nur noch um 27%. Und im Vorjahr waren es noch 39%. Also wir haben bei keinem Cloud-Segment einen so großen Absturz der Wachstumsraten gesehen wie bei AWS. Die operative Marge ist auch leicht gefallen von 30% auf 26%. Und das Ganze wird nicht unbedingt besser, wenn man sich denn nicht mal den Earnings Call von Amazon anhört. Denn dort wurde schon gesagt, dass am Ende des Quartals eher mittlere 20% Wachstumsraten beobachtet wurden. Also vielleicht eher 25% als 27%. Als Grund dafür wird genannt, dass Kunden einfach auch Cloud-Kosten einsparen möchten, also jetzt kostensensitiver werden, wo einfach vorher gesagt wurde, egal, nur Wachstum zählt, wir geben mehr für die Cloud aus, da kümmern wir uns später drum. Genau jetzt wird sich darum gekümmert, mal zu gucken, okay, wo können wir eigentlich einsparen. Und die Marge ist auch deshalb niedriger, weil Energiekosten gestiegen sind. Also 2 Prozentpunkte Marge sind wohl dadurch verloren gegangen, dass jetzt einfach Elektrizität und auch Gaspreise gestiegen sind. Wenn man sich aber auch mit Geschäftsmodellen auseinandersetzt und nicht nur mit den nackten Zahlen, dann muss man dem Geschäft zugutehalten, dass eigentlich genau das, was wir jetzt sehen bei AWS oder generell im Cloud-Geschäft, dass es ein Feature des Modells ist und auch ein Produktversprechen. Cloud-Modelle versprechen ja eben mehr Flexibilität. Ich muss nicht selbst Server kaufen und aufbauen, sondern kann sagen, wenn ich mehr brauche, bestelle ich einfach per Klick mehr, bei AWS beispielsweise, oder baue auch Kapazitäten ab. Und das bedeutet ja auch, dass diese Flexibilität in einer Krise eher gegen ein Cloud-Unternehmen läuft. Denn diese Flexibilität bedeutet, dass ich eben auch Kapazitäten abbauen kann. Wir sehen hier nicht diesen Abbau, wir sehen eben eher ein verlangsamtes Wachstum, also einen langsameren Aufbau. Nichtsdestotrotz ist diese Entwicklung deshalb auch irgendwo vorhersehbar. Und es zeigt ja im Grunde auch, dass dieses Produktversprechen greift. Und auch gerade wenn Unternehmen jetzt überlegen, in die Cloud zu gehen, könnte es nochmal ein Anreiz mehr sein, dass man sagt, okay, die Unsicherheit in der Wirtschaft ist gerade enorm hoch, höher als in den letzten Jahren. Und wenn ich nicht weiß, wie viele Serverkapazitäten ich in 1 oder 3 Jahren brauche, dann wäre das für mich noch eher ein Grund, eine flexiblere Lösung wie die Cloud zu wählen. Aber das gehört hier eben dazu, die Cloud wächst deutlich langsamer, die Marge ist leicht gefallen und aktuell gewinnen Microsoft Azure und Google Cloud Marktanteile. Auch deshalb habe ich nochmal eine eher konträre oder vielleicht auch ketzerische Frage gestellt, nämlich ob vielleicht das Cloud-Geschäft AWS bei Amazon deutlich überschätzt wird. Die Frage diskutiere ich dann nochmal ausführlich in meiner Aktienanalyse, die ist gerade gestern online gegangen. Der Ausschlag ist nämlich, dass schon der Großteil des Wertes der Amazon-Aktie durch die Cloud entsteht. Das muss man so festhalten. Der Umsatzanteil ist heute zwar immer noch relativ gering im Vergleich zum E-Commerce-Geschäft, liegt bei etwa 16%, aber es wächst am stärksten und es ist auch am profitabelsten, kommt für den Großteil der operativen Gewinne auf. Nichtsdestotrotz muss man, glaube ich, auch, selbst wenn man an Amazon glaubt und selbst wenn man das Cloud-Geschäft gut findet, auch mal konträre Fragen stellen. Und genau diese Frage habe ich da diskutiert, eben auch anhand dieser Zahlen. Beliebtheit der Cloud-Angebote bei Entwicklern, was aber auch die unterschiedlichen Profitabilitäten darüber aussagen. Aber zurück zu den Amazon-Quartalsergebnissen. Das dritte Problem ist nämlich auch die aktienbasierte Vergütung. Die Mitarbeiteranzahl ist weitestgehend konstant, aber die an Mitarbeiter ausgegebenen Aktien haben einen Wert von 17,7 Milliarden Dollar über die letzten 12 Monate erreicht und im Vorjahr lag die Summe nur bei 11,6 Milliarden Dollar. Also das ist ziemlich signifikant gestiegen, um etwa 50%. Es wurde zumindest teilweise ausgeglichen dadurch, dass Amazon im März 2022 ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 10 Milliarden Dollar angekündigt hat. Und dadurch wird die Verwässerung für uns Aktionäre dann etwas eingedämmt. Das vierte Problem ist der Cashflow, denn auch gerade der Free Cashflow wird immer schlechter. Der operative Cashflow lag immer noch bei 40 Milliarden Dollar, also positiv, weniger als im Vorjahr, eben noch deutlich positiv. Und das ist auch gut. Der Free Cashflow liegt allerdings über die letzten 12 Monate bei minus 20 Milliarden Dollar. Im Vorjahr lag er noch leicht positiv bei 2,6 Milliarden. Das heißt, wir haben hier einen hohen Cashballen. Über die letzten 12 Monate sind letztendlich 20 Milliarden Dollar aus dem Unternehmen geflossen. Und wenn wir jetzt nochmal einbeziehen, dass ja aktienbasierte Vergütung im Cashflow gar nicht auftaucht, wenn aber statt aktienbasierter Vergütung die Mitarbeiter einfach ein Gehalt bekommen hätten, dann läge dieser Free Cashflow sogar bei minus 37 Milliarden Dollar. Und das ist natürlich schon immens und das ist auch eine hohe Hausnummer, selbst für ein Unternehmen wie Amazon. Das kennen wir jetzt aus der Historie von Amazon auch schon, dass dort nicht unbedingt auf Profitabilität optimiert wird. Aber das langfristige Ziel ist eben, die Free Cashflows zu optimieren. Das sagt Amazon selbst und das geht auch auf jahrzehntelange Weisheiten von Jeff Bezos zurück. Und da muss man natürlich auch auf so eine Kennzahl schauen. Und da enttäuscht es die Börse natürlich auch, wenn diese Kennzahl sich nicht wirklich verbessert und deutlich negativ ist. Es gibt auch Gründe dafür. Ganz zentral hat Amazon einfach enorm stark in der Pandemie investiert. Also wirklich die Investitionsausgaben mehr als verdoppelt, die operativen Kosten erhöht, gerade auch alles, was in Richtung Infrastruktur und Logistik ging. Und diese Kostenstruktur, die soll auch verbessert werden. Die soll noch auf Vor-Pandemie-Niveau verbessert werden, heißt es im Earnings Call. Aktuell gibt es auch noch Probleme mit höherem Inventar und einfach auch Überbeständen und auch noch ja, Effekte im Working Capital. Das ist dann eher so ein bisschen Bilanzfachchinesisch. Aber letztendlich unterschiedliche Zahlungsfristen, wann Amazon Geld bekommt und wann Amazon Geld zahlt. Das führt eigentlich dazu, dass Amazon davon immer leicht im Cashflow profitiert. In diesem Jahr hat es sich aber eher umgekehrt. Und das fünfte Problem ist eben, dass die Kosten hoch bleiben und damit auch eine langfristige These noch so ein bisschen gezeigt werden muss. Nämlich, kann Amazon es eigentlich schaffen, deutlich profitabel zu werden? Denn wir gehen ja eigentlich von Skaleneffekten aus. Auch Amazon sagt das selbst. Wir wollen größer werden und irgendwann steigen die Kosten nicht mehr so stark wie die Umsätze und dann sehen wir positive Margen. Das haben wir 2020 gesehen, auch 2021. Aber weiterhin sehen wir eigentlich eher hochbleibende Kosten, auch in diesem Quartal wieder. Ich würde sagen, dass ist jetzt noch nicht eine final abschließende Beurteilung, denn man muss ja klar festhalten, wir haben Inflation, wir haben enormen E-Commerce-Gegenwind, Energiekosten treffen beispielsweise auch das Cloud-Segment, aber es ist schwer abzuschätzen, wie profitabel Amazon eigentlich werden kann und gerade jetzt sind Aktionäre oder ist die Börse deutlich sensitiver, was eben auch Kosten angeht und das hohe Kostenniveau, auf das Amazon sich auch selbst gehoben hat durch die Pandemie, das konnte dann 2020 und 2021 durch hohe Nachfrage immer noch in Profitabilität umgemünzt werden. Aktuell funktioniert das aber nicht und es wird wahrscheinlich dauern, bis Amazon entweder die Kostenbasis wieder abgesenkt hat oder bis die Nachfrage wieder auf dem gleichen Niveau ist. Das ist so der Blick auf Amazons neuestes Quartal. Insgesamt immer noch eine enorm spannende Aktie mit enorm spannenden Segmenten, vielen Wetten, die auch in diesem Unternehmen stecken, einer deutlich günstigeren Bewertung, als wir es in den letzten Jahren gesehen haben, aber eben auch ernsthaften Problemen, wo man sich in meinen Augen durchaus Gedanken machen muss und ich selbst bin auch noch in Amazon investiert, ich werde jetzt nicht nachkaufen, aber wo man sich Gedanken machen muss, wie man das Ganze beurteilt. Schau dir gern mal die Aktienanalyse von mir dazu an, falls sich noch mehr Themen interessieren. Natürlich zu all diesen Aktienunternehmen findest du dazu Inhalte. Schau einfach in die Podcast-Beschreibung. Und wenn du dir Aktien wünschst, dann lass mich das natürlich auch sehr gern mal wissen. Ich werde mal versuchen, alle paar Wochen hier mal so einen Rundumblick auf unterschiedliche Aktienunternehmen zu geben. Wenn da welche dabei sind, die dich besonders interessieren, schreib mir das per Mail oder einfach per Instagram. Oder falls du Mitglied auf Strategy Invest bist, kannst du auch da einfach für deine Aktien voten oder mir auch einfach dort über das Kontaktformular schreiben. Ich hoffe, es hat dir gefallen, dieser Einblick in unterschiedlichste Aktienunternehmen. Einerseits, was passiert ist, andererseits meine Meinung dazu. Ich bedanke mich bei dir, dass du zugehört hast. Vielen Dank für all die positiven Bewertungen, die zuletzt reingekommen sind. Das motiviert und freut mich natürlich immer sehr. Wir hören uns dann in spätestens einer Woche wieder. Mach's gut und bis dann.